SRF 1.
Persönlich. Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
Ja, es ist Sonntagmorgen, der 2. Advent. Wir sind hier auf der Bühne vom Theater Taburetti in Basel und ich begrüße euch im ganzen Land und darüber hinaus ganz herzlich zum Persönlichen, meine Damen und Herren. Guten Morgen miteinander. Dankeschön. Merci vielmals. Ja, ich freue mich auf meine zwei Gäste aus Basel, beide mit sehr spannenden Lebensgeschichten. Politikerin Anita Fetz. Sie ist hier in einer Gewerblerfamilie aufgewachsen und hat schon gleich ihr kämpferisches Talent entdeckt. Sie war dabei bei der Besetzung von Kaiseraugst und zuvorderst mitgelaufen in der Frauenbewegung. Später ist sie in die Politik eingestiegen und hat alles in allem 24 Jahre im Bundeshaus als National- und Ständerätin für die SP politisiert. Jetzt ist Anita Fetz zurückgetreten, ist 62 und lebt mit ihrem Mann, Fritz, weiterhin zu Basel. Willkommen im Persönlich. Guten Morgen, Anita Fetz. Und bei uns ist auch der Schauspieler Gilles Tschudi. Auch er ist dort in Basel aufgewachsen. Der Vater war ein Glarner und die Mutter eine Welschi. Mit 17 hat er die Schule abgebrochen, für Schauspieler zu werden. Berühmt worden ist er im Land als ein bisschen Fiesling bei Lüthi und Blanc oder als UBS-Chef Ospel im Swissair-Film Grounding. Jetzt spielt er gerade hier im Theater der HD Läppli. Auch der Gilles Tschudi ist 62, hat 3 erwachsene Söhne und wohnt im Neuenburger Jura. Willkommen, guten Morgen. Guten Morgen, Gilles Tschudi. Hallo. Anita Fetz, es ist jetzt genau 4 Minuten ab der 10. Wie geht es so?
Ja, eigentlich nicht schlecht, für, dass es Sonntag um 10 Uhr ist. Es ist nicht meine Favoritenzeit, aber ich habe mich schon eingeschwätzt, ich habe mich schon eingelaufen, also ich weiss, das muss ich machen.
Sie sind ja überhaupt kein Morgenmensch, gell?
Nein, gar nicht.
Stimmt es, dass ihr hier hin und wieder verschlafen habt im Ständerat?
Ich würde es anders formulieren. Ich habe hin und wieder gesehen, dass es völlig unbedeutende Traktanten sind am Morgen am 8. Und habe mir dann erlaubt zu sagen, ja, ich komme morgen später. Im Ständerat gibt es ja den Appell, oder?
Ja, genau.
nach dem Alphabet. Und dann hat es immer geheißen, Fetz, kommt später. Dann haben alle gewusst, aha, heute ist
sie
heute,
schläft noch
schläft sie noch ein bisschen.
Wie viele Wecker hat er so gehabt?
Eine und vor allem mein Mann, der hat mir ziemlich regelmässig angerufen, weil er mich kennt.
Man sagt, Anita, aus den Federn, du musst arbeiten. Schirr, Judy, wie ist bei euch, seid ihr ein Morgenmensch oder eher so ein Morgenmuffel?
Nein, ich würde sagen, dass ich sehr gut aufstehen kann. Ja, ich habe das schon als Jugendlicher habe ich ja Zeitungen vertreibt und bin sehr früh aufgestanden. Also damals war es noch die Basler Nachrichten. Und das habe ich noch vor der Schule gemacht. Ja. Mhm. Also das, und ich finde es ganz schön, weil es ist ruhig. Ja. Also bevor die Leute so wirklich aufstehen.
Das kennt Anita Fetz gar nicht, noch wenn es noch so ruhig ist.
Doch, ich habe als Schülerin auch
Zeitungen vertreibt.
Zeitungen vertreibt. Aber das heisst ja nicht, dass ich nie so früh aufstand.
Ja.
Aber dort war natürlich die Motivation, etwas zu dienen und am Nachmittag ins Schwimmbad. Oder? Also, ich meine, das war natürlich auch eine Perspektive.
Ich habe noch immer gelesen, Gilles Tschudi, am Morgen trinkt ihr so ein ganzes gesundes Säftchen. Dort hat es drin Rüebli, Äpfel, Zitronen, Ingwer und Rapsöl.
ja,
ist das noch so?
Es ist so, dass das jetzt nicht mehr so wirklich regelmäßig ist. Also ich habe das gemacht, wo ich so einen festen Wohnsitz hatte und immer daheim war am Morgen und dann ins Theater gegangen bin. Aber ich spiele ja jetzt hier in Basel, wohne aber nicht in Basel. Das heisst, es ist ein bisschen komplizierter. Mhm. Ja. Und, aber das, wirklich die Zeiten, wo ich am Neumärkter Theater war, zum Beispiel, habe ich das regelmäßig gemacht und das hat auch gut getan. Ja,
Jetzt begegnet ihr euch heute Morgen, seid genau gleich alt, begegnet euch heute Morgen das erste Mal live und lebendig. Habt euch aber gegenseitig, habt ihr mir gesagt, schon im Fernsehen gesehen. Schild, Judy, wie hättet ihr die Anita Fetzen so wahrgenommen?
Pass auf!
Ich pass auf, was ich sage. Ja. Wir haben ja im Vorgespräch, hast du mir die Frage schon gestellt und so. Und dann habe ich gesagt, es ist eine taffe Persönlichkeit, eine direkte Persönlichkeit. Und man hat das Gefühl, so, was sie gerade im Moment denkt, das sagt sie auch. Mhm. Und dort habe ich nicht gewusst, genau, dass sie auch ein 57er-Jahrgang ist. Aber jetzt verstehe ich es. Ja. Und dann jetzt sogar, also jetzt, wo ich auch weiss, dass sie ein Fischli ist, ja, genau. Und so, dann ist das klar. Ja.
Mhm. Also ist eigentlich ein Kompliment, oder? Eine, die immer gerade sagt, was sie denkt, geradeaus ist, oder?
Also das, glaube ich, kann man sicher sagen. Ich hätte sonst nie können so lange Politik machen, weil für mich muss es innerlich auch stimmen, nicht nur äußerlich. Ich will mich nicht nur für die Sachen, die mir wichtig sind, einsetzen, sondern da muss auch ein bisschen Herz oder ein bisschen Seele dabei sein, wenn das nicht immer, oder? Und manchmal muss man auch ganz tough, taktisch überlegen, wie mache ich es am besten und so, dass man zum Ziel kommt. Ja, es muss stimmen innerlich.
Und wie hättet ihr Anita Fesser-Schild Judy wahrgenommen im Fernsehen?
Ja, ich habe gedacht, er hat es blendend gemacht. Aber es ist wieder typisch, die Zürcher wollen alle Bösewichte mit Basler besetzen. Das ist immer so. Das ist immer so.
Wieso ist das eigentlich so?
Ja, das hängt wahrscheinlich vom Dialekt ab. Und,
es ist wirklich eine Frage. Ich habe eine kleine Anekdote dazu. Für eine ehemalige oder Basler Krankenkasse, die im Namen das gehabt hat, heute nicht mehr, ist es darum gegangen, eine Werbung zu machen. Nur die Stimme. Und wo der Vertreter von dieser Krankenkasse gehört hat, wie ich rede, hat er gesagt, nein. Redet ihr Baseldeutsch? Das geht nicht.
Für
ich war ein bisschen entsetzt und von dort an wusste ich, dass ich nicht mehr zu dieser Krankenkasse gehen würde. Weil ich fand, das ist verletzend. Ja, dass man einfach sagt, für Werbung geht das nicht, weil der Rest von der Schweiz, das ist nicht glaubhaft. Man denkt, der hat, ja, der ist hinter, hat Hintergedanken und so. Und ja,
das. Und das hat euch, man hat euch mögen, dass immer der Böse.
Nein, ist nicht mögen, aber ich habe gedacht, das ist einfach so eindimensional. Irgendwie so die, sag jetzt mal die Leutschenbach-Enge, oder wo. Die Schweiz besteht einfach aus Zürich und Umgebung. Und der Rest ist eigentlich relativ wurscht. Und das meine ich jetzt nicht, also das meine ich jetzt echt, oder? Also es geht bis hin in die Inhalt. Also nicht nur, weil sie die bösen Rollen eher mit Basel besetzen, sondern auch, wie sie Politik wahrnehmen, wie sie Kultur wahrnehmen. Es ist einfach Zürich plus.
Ja, es kann ja halt nicht überall die Berner irgendwie besetzen, die Rolle besetzen. Aber im Moment spielt ja der Schild Judy ganz einen liebenswürdigen Kerl hier im Theater, der H.D. Läppli, eine Kultfigur, die Alfred Rasser geschaffen hat. Das sind riesige Fußstapfen von diesen Rassers. Schild Judy, wie habt ihr euch dieser Figur angenähert, außer dass man es noch ein bisschen sieht, weil er eine Glatze hat und so buschige, rote Augenbrauen?
Also, das ist wirklich, wo man mich gefragt hat, habe ich zweimal geschluckt, weil ich gewusst habe, was ist das, wie wichtig dass die Figur auch für die Menschen in der damaligen Zeit war. Und habe gedacht, ja, das, wie kann ich das? Und dann habe ich ganz schnell für mich gesagt, also, das muss ich mir gar nicht fragen. Das heisst, entweder mache ich es oder ich mache es nicht. Und wenn ich es mache, dann wird das irgendwie gehen. Dann muss ich mich öffnen, dann muss ich Vertrauen haben, dass die Figur irgendwann zu mir kommt. Und das ist eigentlich auch im Laufe der Probe ist die auf einmal gekommen, langsam. Und ich bin ihr gegenüber wahnsinnig dankbar. Also
wie kommt das so? Wie geht das? Wie merkt ihr das?
Das ist ein Rätsel der Natur. Das kann ich nicht sagen. Aber ich denke, so wie ein Kind auf einmal kann reden, ja, ist es so, als Schauspieler, ich öffne mich etwas und das es belebt sich. Also, es ist wirklich ein Rätsel.
Hilft es dir? Der Läppli hat ja den monströsen roten Schnauz und die Glatze mit den roten Haaren auf der Seite. Hilft es, wenn ihr den Schnauz anlegt?
Ja, aber der Schnauz muss irgendwie eins werden mit dem gesamten Körper. Also der Schnauz allein würde dir nicht helfen. Also es muss irgendwie eins sein. Also es ist natürlich von außen her hilft das sicher auch, dass man so kann machen kann. Ja, das hat daheim wissen Sie jetzt nicht, was ich gemacht habe.
Aber. Aber bist du eigentlich der Schnauz?
Nein, auch jetzt ist der gehört dazu. Mhm. Das ist faszinierend, also auch der Glatze. Ich habe mir zuerst gedacht, oh, das wird sicher unangenehm sein und dann beißt's und so. Aber nein, nein.
Seid ihr eigentlich selber im Militär gewesen? Habt ihr eigentlich eine Ahnung, was so der Hilfsdienst war?
Ja, ich bin ganz kurz. Nach 3 Wochen habe ich mich verletzt in der RS und bin dann ins Krankenzimmer gekommen. Und dann bin ich später ausgemustert worden, bin HD geworden. Und, aber auch das habe ich nie wirklich dann geleistet als HD-Soldat, sondern bin dann im Zivildienst und so weiter. Bin dann auch im Ausland gesehen. Also
aber der hat ja auch mal Uniform
aber angehabt. Aber ich habe die raue, so Wullenuniform habe ich kennt. Und das ist. Ich fühle mich sehr wohl drin.
Jetzt ist ja etwas Spezielles bei dem Leben. Euer Sohn, der Raphael, der spielt auch mit. Und der ist er ist noch euer Chef, der Oberleutnant Glechmont. Der kann euch umdirigieren, wie er will.
Ja, das gönne ich ihm. Ja. Nein, wirklich. Also, ich glaube, das ist ganz
endlich
wichtig für seinen Prozess, für seinen Entwicklungsprozess, dass er mich zusammen, wie auch immer.
Aber wie ist das Vater und Sohn auf der Bühne? Also, das ist ja nicht ein normales Verhältnis zwischen Schauspielern. Sonst ist das etwas Besonderes für euch?
Ja, ich bin sehr dankbar, dass er da ist. Weil wir haben eine sehr gute Beziehung. Und es gibt so im nonverbalen Bereich passiert etwas. Ja. Man merkt, genetisch ist da etwas vorhanden. Und das ist angenehm. Man schaut sich an, wenn man den anderen sieht. Also mindestens von mir aus. Ich weiß nicht, wie es bei ihm ist, aber ich glaube auch. Also, das sind so einfach die Verbindung, die einfach da ist. Ja.
Ist da ein bisschen stolz vom Vater, wenn er ihn sieht und er macht es gut?
Ich würde das nicht als stolz bezeichnen, aber es berührt mich. Mhm. Also es ist emotional, ja, das ist sicher ein ganz schöner Moment. Aber stolz weiß ich nicht genau, was das ist.
Anita Fetz, du hast ganz intensiv zugelassen. Jetzt. Ist Politik eigentlich manchmal auch ein Theater? Oder wie schaut ihr das an?
Ja, also das kann man nicht abstreiten. Ich würde sagen, ein Teil davon. Oder? Ich meine, ein Teil der Politik findet ja auf einer Bühne statt. Oder? Also, das ist dann eine Parlamentsbühne. Aber der wesentliche Teil, der findet natürlich schon im, ich sage jetzt mal, Maschinenraum. Also das ist in den Kommissionen. Und dort geht das ganz anders zu und her.
Das ist weniger Showtime.
Ja, als dort muss man wirklich also Dossiers im Griff haben. Dort muss man die Leute verstehen. Was ist, also ich finde immer ganz wichtig, man muss sich auch in einen Gegner eindenken. Warum kommt der auf die Idee, dass er es jetzt so will und nicht so wie ich? Mhm. Und was gibt es für Möglichkeiten, wenn es in meine Richtung soll gehen? Und es sich lohnt, einen Kompromiss zu machen. Es lohnt sich nicht bei jedem Geschäft, einen Kompromiss zu machen. Da habe ich ganz einen eigenen Kompass, wenn sich das lohnt und wenn nicht. Mhm. Also wenn es für die Menschen wirklich eine Verbesserung bringt, dann versuche ich, einen Kompromiss zu machen. Wenn es einfach darum geht, da, irgendeine Profilierungsaktion zugunsten von irgendeinen Interessensgruppen,
Dann mache ich nicht.
Dann mache ich keinen. Und da muss man Das finde ich strategisch, spannend. Ja, strategisch und dann auch noch taktisch. Mhm. Und es ist Teamwork. Es ist eben nicht in den Medien oder in der Öffentlichkeit wird Politik eigentlich so als One-Hero-Show inszeniert. Tage gegen die und so. Das ist es in Wirklichkeit gar nicht.
Gott,
in Wirklichkeit
Dank,
ist extrem. Also wer nicht teamarbeitsmässig agieren kann, der hat keinen Einfluss in der Politik.
Jetzt seid ihr 24 Jahre im Bundeshaus gesehen, als Nationalrätin.
Nicht gerade am Stück, aber es ist
gleich eine lange Zeit. Gibt es eigentlich für euch so etwas wie ein Magic Moment? So ein Erlebnis, wo ihr sagt, also, das bleibt mir für immer und ewig?
Ja. Total. Also ich habe ja als Schülerin Kaiseraugst mitbesetzt. Die ein bisschen älter sind, wissen, das ist im April 1975 hat das angefangen. Und das ist, hat ein bisschen etwas Ähnliches gehabt wie die Klimajungen heute. Und ist dann aber eine totale Volksbewegung in der Region geworden. Und ich hatte das biografische Glück gehabt, dass ich schon in jungen Jahren im Nationalrat war, dort, wo das AKW versenkt worden ist. Und ich vergesse nie mehr. Ich bin innerlich. Ich bin früher reden und ich glaube, ich bin 5 Meter hoch. Von meinem Gefühl her. Endlich, dann haben wir es jetzt gegeben. Jetzt wird das abserviert. Und das ist übrigens auch etwas, was ich im Blocher nie vergessen habe, der jetzt nicht mein liebster Freund ist. Der hat Handboten zu dem, dass das ordentlich abserviert werden kann. Es war ein bisschen teuer. 350 Millionen finde ich völlig überrissen für das, was es war. Ein Schrottplatz. Ich habe einen Franken beantragt, abschreiben auf einen Franken. Ich bin dort nicht durchgekommen. Aber das Gefühl, dass Widerstand sich lohnt,
das hat euch,
habe ich mich nie mehr verloren.
Ihr habt ja immer gehört, dass ihr jetzt auch sehr lustvoll politisiert. Yeah. Auch angriffig, wenn es müssen sein. Und ihr habt viel provoziert. Andere Leute aus anderen Parteien. Stimmt es eigentlich, dass im Nationalratssaal, mal, wo ihr seid, am Rednerpult vorne gesehen, einen Kollegen auf euch los hat wollen?
Ja, das stimmt, das ist nach Tschernobyl. Ich habe viel mit Anti-AKW-Politik zu tun gehabt, damals. Das war Tschernobyl 86. Und das ist ja für die, die das erlebt haben, wirklich dramatisch gewesen, weil man nicht gewusst, wie das belastet ist. Man hat das Gemüse nicht mehr essen. Vor allem Mütter hat man gesagt, stillet eure Kinder nicht mehr. Man weiß es nicht. Und das hat also wirklich Angst ausgelöst. Und dann ist eine Frauengruppe von Basel auf mich zugekommen und hat gesagt, los, wir wollen einmal das sagen in dem Rot, wo wir spüren. Wir machen dir eine Rede, machst es. Ich habe gesagt, okay, mache den Red, ich
gehe vor und lese
und die war halt ein bisschen direkt. und dann hat einer die Nerven verloren und ist führen und
also
ist auf mich zu. Ja, so. Ich weiss noch, es war ein Welscher, sonst weiss ich nicht mehr. Und ich habe den gesehen und dem habe ich angesehen, dass der jetzt auf mich los will. Und dann habe ich mir gedacht, komm du nur, wenn du mich anlängst, dann hau ich dir links und rechts eine um die Ohren. So wie du das noch nie erlebt hast. Also ich hätte dort auch Selbstverteidigung können. Ich bin sicher gesehen, der Maggi. Aber sind dann ein paar Kollegen vernünftige dazwischen gegangen. Ja.
Also ihr habt viel erlebt. Und immer mit Sinn, einer seid ihr mit dem Schweizer Kreuz führen als Rednerpult. Und es ist ja immer schön angelegt. Und plötzlich kommt sie mit dem Schweizer Kreuz, Anita Fetz. Das ist eigentlich ein Tabubruch.
Ja. Ja, das war im 01 oder 02. Da ging es um den Beitritt von der Schweiz zur UNO. Und die SVP hat ja damals das nicht nur abgelehnt, sondern auch gemeint, die Schweiz, die Heimat, die gehört nur ihr. Und dann habe ich mir überlegt, und dort sind gerade die Schweizer Kreuz Liebling modern geworden. Also man hätte sie kaufen können, hat das geheissen. Man hätte sie nicht müssen selber basteln, weil dann wäre ich nicht dazu gekommen. Also auf jeden Fall habe ich so eins gekauft, habe es angelegt und niemand hat es gesehen. Ich bin nämlich auch noch nicht so, es ist ja nicht so, dass ich dann nämlich vor etwas mache, auf die Gelassenheit in Person wäre. Sondern ich meine, ich hatte dann auch schon ein bisschen Lampenfieber und bin nervös. Und dann habe ich mir sozusagen einen Rückzug geboten, indem ich auf den Kittel drüber hatte und von der Stimmung abhängig gemacht habe. Und dann habe ich aber mit zwei von diesen Typen gehört, wie die von dem Podium, also von dem, dort, wo man vorne im National redet, der Mist, den die erzählt haben. Und dann bin ich total motiviert. Vorgegangen, ich habe den Kittel abgezogen, vorgegangen und habe dann gesagt, hört mal, die Schweiz, das ist nicht eure, sondern das ist unsere Heimat.
Bläser auf und hoppla. Genau. Aber von außen hat man häufig das Gefühl, dass sich so alles so verbittert zwischen den Parteien hin und her. Hat es eigentlich auch Freundschaften gegeben über Parteien hinweg?
Ja, also Freundschaft ist jetzt übertrieben. Also unter Freundschaft
gute Kollegen.
Ja, Kollegen, ja. Also ich habe hier auch flotte Kollegen gehabt, aus verschiedenen Parteien. Das ist, ich meine, dort schafft man so viel. Man ist so viel zusammen.
Man muss, ja.
Irgendwie kristallisiert sich relativ rasch heraus, wo die Chemie stimmt, die menschliche Chemie. Und das hat interessanterweise überhaupt nichts mit der Partei zu tun. Gute Leute gibt es in allen Parteien, also wo wir jetzt entsprechen. Und Tiefflieger gibt es also auch in allen Parteien. Einfach, dass da keine
ja, Mythen genau, entstehen. Das muss man, ja, genau. Wie ist das eigentlich bei den Schauspielern, Shield Judy? Also, dort ist ja, stell mir vor, ist ja auch Neid um, dass jetzt der die Rolle überkommt und nicht ich und so. Oder wie ist das mit Freundschaft?
Ja, nein, ich habe jetzt faszinierend zugelassen, weil ich finde, es hat eine große Ähnlichkeit. Mhm. Also auch, wie man miteinander umgeht, auch die Fähigkeit, die man als Schauspieler hat, teamfähig zu sein. Weil manchmal spielt er eine große Rolle, aber er spielt manchmal auch eine kleine Rolle. Und wenn er eine kleine Rolle spielt, muss er dieser grossen Rolle irgendwie zutragen. Und wenn er das nicht macht, dann funktioniert die Grosse nicht. Man ist abhängig voneinander. Das ist auch die Tatsache, die Geschichte, oder dass du mal bedroht worden bist oder dass du das gespürt hast, das ist natürlich auch, das habe ich erlebt, dass mal ein Schauspieler von hinten mich einfach so in den Rücken hineingeschlagen hat, weil er hässig war, weil ich nicht das eingehalten habe, was wir abgemacht haben. Das sind kleine Variationen, aber dass ich meine, auf der Bühne muss es ja leben. Und ich habe dann irgendwie bei ihm nachgekommen und dann habe ich mit... Das habe ich nicht so gespürt, aber er hat das als Angriff gespürt und dann kaum habe ich mich umgedreht, hat er einfach tschack in den Rücken
hineingeklopft.
Also das ist ähnlich. Ja. Also, und auch die Feinfühligkeit, die man haben muss, auch zu spüren, dass während der Probe, dass man vielleicht nicht gerade alles sagt, was man denkt im Moment, sondern dass man weiss, es ist eine Entwicklung. Und warten und das Ziel ist an der Premiere und nicht am ersten Tag schon fertig sein, das geht nicht und so weiter. Und mit welchen Schauspielern kann man offen reden, andere sind da sensibel und es ist besser, dass man nichts sagt und vielleicht irgendwie ein bisschen anders das formuliert, nicht so direkt und so weiter.
Also, auch strategisch und taktisch
absolut, wie der Politik. Absolut, aber im positiven Sinn, einfach wirklich aufbauend. Und es geht um den Menschen, und das im Theater geht es um das Stück. Es geht um die Geschichte, die man erzählen will. Und es geht nicht um den Shield Judy oder der XXY. Das ist völlig unwichtig. Ja, ich habe versucht zu sagen vorher, es geht um den, beim Läppli. Ja, es geht um den Läppli. Es ist nicht der Shield Judy, der auf der Bühne steht, es ist der Läppli.
Und wie ist denn das? Jetzt gibt es viele Leute im Land, die sagen, der Shield Judy, die nehmen euch ja als das, was ihr seid. Der hat jetzt all die Bösen gespielt. Man hat schon davon gehabt, wie hat er geheißen? Lüthi und Blanc, Michael Frick, der UBS-Chef, der Osbel. Es gibt Leute, die sagen, der Judy immer den nicht so, oder? Das ist sicher auch privat so eine fiese Kerl. Wie geht ihr denn mit dem um?
Ja, das ist faszinierend, weil es gibt sogar Leute, die wir kennen, die dann ein Stück gesehen haben, wo ich eine Rolle gespielt habe, wo sie nicht als sympathisch empfunden haben. Das ist immer sehr persönlich, was man sympathisch findet oder nicht, weil andere finden gerade das sympathisch. Aber das ist wurscht. Aber wo dann auf einmal das Gefühl hatten, ja, wenn du das kannst spielen, das heisst, das musst du auch sein.
Ja.
Und ich sage ihnen ja.
Aha.
Natürlich. Aha. Weil ich sage, dass ich kann nur mich selber spielen. Besser gesagt, ich weiß nicht einmal, wer ich bin. Also ich kann aber nur das spielen, was irgendwie in diesem Körper an Emotionen, an Gedanken ist. Oder?
Es ist alles angelegt. Es ist Gute alles und das Böse und das Fiese.
Ja, ich meine, der Schlimmste ist derjenige, der sagt, er ist nur lieb. Ja.
Ja. Ist es eigentlich lässiger oder interessanter, Böse zu spielen, wenn man dann die fiese Seite auch rauslassen kann, was man vielleicht sonst nicht unbedingt darf? Oder?
Also ich finde wunderbar, ich spiele ja jetzt den Läppli und der ist so liebenswürdig und das ist also faszinierend.
Und alle Leute haben euch jetzt gern.
Ja, also das weiß ich nicht. Ja.
Habt ihr das auch erlebt, Anita Fetz? Also, dass ihr gemerkt habt, dass die Leute denken, oh, die Fetz.
Ja, ja.
Oder die ist ja so eine giftige, so eine Räse, so eine Militante, so eine Manze. Habt ihr das auch miterlebt?
Ja, natürlich. Natürlich, das ist ja so. Also, weil, es ist ganz offenbar Also ich habe mich am Anfang auch ein bisschen gewundert, weil ja eigentlich, das sind ja spezifische Rollen in spezifischen Situationen, wo ich habe immer gesagt, das ist 20% von meiner Persönlichkeit. Mhm. Aber man sieht halt nur die. Ja. Oder? Und, das, und dann ist es schwierig, die Leute, dass die dann auch noch den anderen Teil kennen. Was aber, was ich sagen muss, was halt der Vorteil ist, in Basel kenne ich natürlich, also ja, kenne ich ganz viele Leute und ganz viele Leute kennen mich, und zwar schon seit ich jung bin. Und dann relativiert sich das ein bisschen, weil man wächst ja auch ein bisschen gemeinsam auf und ist ja früher noch mal in der Schule oder hat mal studiert zusammen und hat dort schon ein paar recht ordentliche Kämpfe ausgefochten. Mhm. Das ist irgendwie differenzierter, aber ich meine, Basel-Stadt ist natürlich ein winziger, auch meine Kollegen im Ständerat haben immer Schocki-Wahlkreis, oder ist es auch? Mhm. Bist du mit dem Velo, ja. Ist so klein, bist mit dem Velo unterwegs, bist zu Fuß unterwegs.
Und was, ihr seid bekannt dafür, dass ihr euch immer eingesetzt habt, und zwar schon von klein auf für die Rechte der Frauen. Wann hat das eigentlich angefangen? Stimmt es, dass es etwas zu tun hat mit der katholischen Kirche?
Ja. Mhm. Also ich bin ja mit zwei Schwestern aufgewachsen. Eigentlich relativ liberal erzogen worden in dem Fernseh- und Radiogeschäft, das meine Eltern hatten. Ich bin aufgewachsen in der Werkstatt, und im, wo der Vater agiert hat, und im Büro, wo die Mutter das Regime hatte. Und man hat nie irgendwie, ist nie anders behandelt worden als andere. Anyway, dann bin ich da, ich war katholisch, weil der Vater ist katholisch, die Mutter war protestantisch. Aber man hat ja das vom Vater gekriegt. Und dann bin ich da auch in den Religionsunterricht und da, in, ja, einfach in das katholische Netzwerk, das ich halt in diesen Quartieren. Und dann sind da meine Freunde, da, meine Bubenfreunde, sind dann da Ministranten geworden. Und gefunden, oder den Bremerkessel schwingen, das wäre doch auch was für mich, oder? Also, ja, ist doch eine ehrenvolle Aufgabe, will ich auch.
Mhm. Und dann hat er nicht dürfen?
Dann hat der Pfarrer gesagt, Mädchen dürfen nicht. Mhm. Dann bin ich zack heim, habe meinen Eltern gesagt, und ich tritt übrigens aus. Das ist ein Saftladen, da dürfen wir als Mädchen nichts. Dann bin ich total, also ohne eine Sekunde, das zu hinterfragen, dass das nicht eine Sauerei ist.
Das geht nicht.
Das
ja.
geht einfach nicht.
Und später hat er keine Hosen dürfen anlegen in der Schule? Das
ja,
ist ja auch noch mal so
ja,
etwas.
Das war der Kulturschock, wo wir, ich bin in Basel im Neubadquartier aufgewachsen. Und dann, als ich etwa 11, 12 war, sind meine Eltern nach Münchenstein gezögelt, haben dort also für die Firma ein Haus gebaut, wo wir dann oben drin gewohnt haben. Und dann bin ich dort ins Progym gekommen. Und das war also furchtbar. Das ist wirklich, die waren irgendwie 20 Lektionen im Latin weiter voraus, im Englisch hinten drin. und überhaupt war dort eine Stimmung, die ja, einfach sehr, sehr provinziell. Und unter anderem hat man keine, als Mädchen keine Hosen dürfen nach.
Und dann sind die Zack und haben gesagt, morgen lege ich die Hose
nach. Nein. Das ist nicht so schnell gegangen. Das ist erst einmal, das hat man unterdessen, hat man das vor allem meine Mutter beigebracht. Ich sagte, los, das ist schon recht, wenn du da so einen auf Recht machst und so. Aber du musst es auch noch ein bisschen clever machen. Mm-hmm. Weißt, nicht immer gerade als Erstes.
Gut, viel genützt hat es am Anfang noch nicht, was die Mutter gesagt hat.
Also auf jeden Fall, dort haben wir ein bisschen gewartet. Ja. Ist ein neues Mädchen in Hosen. Und die ist dann gerade an ihrem ersten Tag heimgeschickt worden, Progi Münchenstein, einfach zur Erinnerung. und dann haben mehrere Mädchen in der Klasse gesagt, so, also so geht es nicht. Dann haben wir die erste Demo organisiert, dann sind wir am nächsten Tag alle mit Hosen in die Tür. Der Lehrer war total überfordert, weil was hätte er machen sollen? Hätte er alle Mädchen sollen heimschicken? Das wäre ein Skandal gewesen. Dann hat er sie totgeschwiegen. Und dann war das der Durchbruch. Das ist noch.
Und dann war Anita Fetz motiviert, um weiterzumachen. Ihr habt seit jemandem als Aktivistin auftreten, jemand auf einer Barrikade mit einem Megafon. Wenn ihr jetzt übrigens erst gerade Radio angeschaltet habt, das ist die frisch pensionierte Basler Politikerin Anita Fetz, die aus dem Leben erzählt. Und auch bei uns der Schauspieler Gilles Judy, der im Moment gerade hier im Taburettli zu Basel der HD Läppli spielt. Das alles in der Sendung persönlich auf SRF 1. Wir sind jetzt schon ein bisschen an dem biografischen Zurückschauen, Gilles Judy. Judy. Ich werde das mit euch auch noch ein bisschen machen, zurück zu den Wurzeln. Ihr seid zusammen mit einem älteren Bruder in Basel im Gundeli-Quartier aufgewachsen. Für Basler ist das ein Begriff. Der Vater war bei der Pharma, hat bei der Pharma gearbeitet. Die Mutter ist aus dem Welschen gekommen, war Hausfrau. Nehmt uns ein bisschen mit in die Kindheit. Was gibt es da für Erinnerungen daran?
Also, mein Bruder ist 6 Jahre älter als ich und er hatte mehr oder weniger so den Verbalzepter in die Hand gehabt. Und er hat immer interessante Sachen können erzählen, logisch, ja, wenn man 6 Jahre älter ist. Und ich habe zugelassen. Mhm. Das heisst, viele, viele Jahre habe ich kaum geredet.
Ah, wirklich?
Ja, das ist, also, ich würde sagen, es ist spannend. Ich war ja dann im RG und die ersten Aufsätze, die ich geschrieben habe, da hat mein Deutschlehrer, der Herr Marrer damals, vielleicht gibt es irgendjemanden, der sich erinnert an den Herr Marrer, der hat die Aufsätze gelesen und er hat nichts verstanden. Ja. Und er hat nichts verstanden, weil tatsächlich ich nicht in der Lage war, wirklich zusammenhängende Sätze. Und im RG bin ich gelandet, weil ich einfach im mathematischen Bereich sehr gut war. Mhm. Das strukturelles Denken und so, das ist aber wirklich nur mit den Zahlen, aber noch nicht wirklich mit den Worten. Das ist erst später gekommen. Mhm. Ich bin sicher auch Schauspieler geworden, weil ich dort Chancen gesehen habe.
Das ist erstaunlich, oder?
Ja, ich habe immer eigentlich die Herausforderung gesucht. Dort, wo ich schwach war, oder wo ich das Gefühl habe, das kann ich nicht, habe ich gedacht, das muss ich irgendwie versuchen, damit es dann geht. Ja. Mhm. Und der Herr Marrer war erstaunt später, als er mich auf der Bühne gesehen hat. Und wir haben nachher noch etwas zusammen getrunken. Er hat gesagt, es ist faszinierend, dass du jetzt in der Lage bist, das zu machen.
Aber er hat nichts geredet.
Ich habe wirklich nichts geredet.
Aber ich habe noch nicht gehört, dass in der Schule gemobbt wurde. Und zwar wegen dem französischen Akzent.
Genau, also das kommt noch dazu, natürlich, dass wir daheim französisch geredet haben. Also das war eine zusätzliche Erschwerung, wo ich dann in die Schule und dann zuerst ist Baseldeutsch und dann ist relativ schnell Hochdeutsch gekommen. Meine Mutter hat mir erzählt, ich sei als kleiner Bub heimgekommen und hat gesagt, ich komme überhaupt nicht raus. La Maison, ist das Haus oder Haus? Und weil relativ schnell habe ich einfach 2 Begriffe bekommen für La Maison. Und dann habe ich gefunden, ich präfere es dir La Maison.
Ja, genau.
Von dort her.
Aber das ist ein bisschen schwierig, nach einer schwierigen Kindheit für so einen kleinen Bub.
Ja, es ist nicht einfach gewesen, einerseits. Andererseits hat das aber ein bisschen in mir zum Leben gebracht, wo ich heute kann noch profitieren kann. Mhm. Das heisst, einfach eine eigene Welt.
In einem Interview hat ihr der Satz gesagt, ich war sehr faul.
Ja.
Ja.
Ich würde sagen, in gewissen Bereichen, dort, wo ich das Gefühl hatte, das schaffe ich nicht im Moment. Und ich finde es wichtig, im Moment. Ja. Da habe ich gefunden, dann lassen wir es. Ja. Und da, wo ich das Gefühl hatte, doch, da schaffe ich es. Mhm. Es könnte sein. Ja. Dort war ich aber nicht faul. Aber in einem anderen Bereich. Und aus diesem Grund hatte es in der Schule wirklich Fächer, in denen ich ganz schlecht war. Und in anderen bin ich ein bisschen besser gewesen.
Und was der und was der offenbar gemacht hat, am Fenster gesessen.
Ja, und stundenlang rausgeschaut. Und das ist die in Basel aufgewachsen sind, kennen Gundeldingerstrasse, Sempacherstrasse, Ecke. Dort in diesem Haus habe ich gewohnt mit meinen Eltern und dort im dritten Stock und bin da am Fenster gesessen und habe ein Büchli von mir und dort ist drin gestanden Opel und VW und Mercedes und so. Und dann habe ich einfach geschaut, weil die von der Gundeldingerstrasse durchgefahren sind und habe Strich gemacht, ja.
Wer hat gewonnen?
Faszinierend. Zu dieser Zeit hat es natürlich wahnsinnig viele VW-Käfer gehabt. es war immer ein Kampf zwischen Opel und VW. Ja. Zeitung und Mercedes keine Chance gehabt.
Und wenn ihr ja Arzt werden und Entwicklungshelfer zu dieser Zeit, wann habt ihr entschieden? Das hat ihr mit 17 selber irgendwie die Schule geschmissen?
Das finde ich auch interessant, was Danita gesagt hat, weil es sind so Entscheidungen, die ich nicht weiss. Die kommen wirklich aus dem Nichts raus. Aber dann ist es völlig klar. Mhm. Es gibt wirklich keine Chance. Es muss einfach sein. Und ich Obwohl meine Mutter gesagt hat, mit 12 bin ich mit der Le Malade Imaginaire geschaut, im Zehntnerkeller. Das ist L'Avancée de Bal, das aufgeführt. Und ich danach gesagt habe, ich möchte Schauspieler werden. Aber da habe ich mich eigentlich nicht mehr erinnert. Aber mit 17 auf einmal gut. In der Schule ist es nicht so wahnsinnig gut gegangen. Aber ich bin irgendwie mitgeschwommen. Mhm. Und dann auf einmal. Und dann habe ich das Telefonbuch genommen und habe geschaut, gibt es in Basel eine Schauspielschule. Und dort hat es eine gehabt. Und dann bin ich dort angegangen, habe vorgesprochen, bin aber nach zwei Monaten bin wieder draußen gewesen, weil das ist nicht wirklich das gewesen. Aber dann bin ich auf Zürich. Und das.
Und hat es das Donnerwetter gegeben daheim?
Nein.
Nicht?
Nein, also da muss ich sagen, dass meine Eltern sind da wirklich wunderbar gesehen. Also sie haben wirklich, meine Mutter hat so einen Vortrag gehalten mit dem Titel «Aimons nos enfants comme ils sont». Und das hat sie auch praktiziert.
Ja, schön, sehr schön. Anita Fetz, ist das bei euch auch so gewesen? Ihr seid eben älteste von drei Schwestern, Eltern sind Gewerbler gewesen, Radio-Fernsehgeschäfte, hat es schon gesagt. Ist das auch so gewesen? Wir haben unsere Kinder einfach gerne, wie sie sind bei euch daheim.
Ja, ich denke manchmal, also wir haben es irgendwie schon ein bisschen flotter gehabt als Kinder. Also wir haben einfach mehr oder weniger können machen, also in gewissen Rahmen, was wir haben wollen, solange wir in der Schule gehen. Das war klar gewesen. Also das war das A und O gewesen. Wenn man in der Schule schlecht war, dann hat es geheißen, los, lehren. Kannst sonst machen, was du willst, aber das muss sein. Und dann, ja, dann sind die Eltern natürlich beschäftigt, die haben geschafft, wobei sie sind nie ganz weg gewesen. Das hat eben auch noch einen Vorteil gehabt.
Und dann hat schon sehr früh Fernsehen gehabt.
Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Das hat zum Marketing gehört. Ja.
Also mit 12, ein eigener Fernseher. Und was er noch gehabt im
Revox,
genau. Auch noch.
Ist natürlich damals Nonplusultra
Und in den Ferien auf dem Campingplatz hatten ihr einen portablen Fernseher dabei, Familie Fetz.
Das ist so, wir sind immer im Sommer zelteln, ins Tessin. Und unter anderem auch 69. Und da war ja die Mondlandung. Und selbstverständlich hat mein Vater einen portablen Fernseher mitgenommen. Der wäre heute museumsreif. Dann ist der ganze Zeltplatz. Die Nacht ist ja das gekommen. Hier um den Fernseher herum gesessen. Also wie im Lagerfeuer. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Und hat die Mondlandung geschaut. Und das ist. Und man hat den Mond auch noch gesehen draussen. Das war irgendwie fast schon irreal und ein wahnsinniges Erlebnis.
Aha. Und die Königin, wenn ihr gewusst, das ist mein Fernseher, oder? Ja, gut.
Das war dann nicht so much entscheidend. Aber es hat mir viel geholfen, später in den WGs. Wenn ich in den WG eingezogen bin, war der Vater immer im Schlepptau und hat gerade mal den Fernseher installiert, den Plattenspieler installiert.
Sehr cool. Aber das hat ja etwas Rebellisches gehabt. Ja. Aber der hat Kaiser auch besetzt, sie dort irgendwie gezählt, es hat sie in der Schullampe gegeben. Haben sie denn nie daheim gesagt, so nicht? Das sind eben Gewerblerleute, oder?
Ja, gut, aber also, eher die, wie soll ich jetzt das diplomatisch sagen? Eher die flotte Sorte. Also die offene Sorte. Nein, ich würde sagen, mein Vater ist so Typ Anarcho-Bürgerliche gesehen.
Anarcho-Bürgerliche,
sage ich denen. Eigentlich gut bürgerliche Werte, aber auch nicht so stur und nicht so auf Linie. Und der Gewerbeverband in Basel-Land hat sowieso eine Filzmaschine gefunden. Dort ist er nie. Und da hat er offenbar recht gehabt. Es ist heute noch so.
Das hat jetzt dir gesagt, Frau Fett. Das Anarchistische, das könnte auch vom Vater sein.
Ja, das könnte ein Teil vom Vater sein. Von der Mutter habe ich dann eher eben so ein bisschen sozialere mitbekommen. Eben, man geht nicht immer gerade auf die Duty, man tut nicht immer gerade alle anderen, wenn man es kann. und diese Sachen. Das hat man dann so.
Und ihr habt ja brav, muss man sagen, ihr habt brav studiert, Geschichte, Ökonomie, habt ein eigenes Unternehmen. Genau. Was würdet ihr sagen, Schildschudi, habt ihr von Mutter und vom Vater mitbekommen?
Ja, also das haben wir ja schon gesagt, oder? Meine Mutter ist eine Welsche und mein Vater ist Deutschschweizer. Und das ist natürlich der Röstigraben. Ich sage ja ab und zu, ich habe den Röstigraben im Meer inne. Also die unterschiedlichen Charaktere sind dort sehr klar zum Ausdruck gekommen. Mein Vater eher ein ruhigerer und besonnerer und ein bisschen zurückhaltender. Und meine Mutter aufbrausend und so. Und hat wirklich ein Monopol daheim gehabt. Und und das ist nicht immer einfach für beide, aber sie haben sich geschätzt und das habe ich noch schön gefunden, obwohl ich manchmal als Kind das Gefühl hatte, sie verstehen sich überhaupt nicht, aber sie akzeptieren sich und finden sich irgendwie faszinierend, gerade weil sie so unterschiedlich sind.
Es ist auch der Moment, wo kommt, wo man sich von den Eltern muss verabschieden muss. Ihr habt mir gesagt, Judy, ihr seid am Sterbebett von eurer Mutter. Und das war für euch ein sehr wichtiger Moment. Warum?
Das ist sehr berührend. Einfach einen Menschen zu begleiten, das war eine ganze Nacht. Und wir haben gewusst, dass sie wahrscheinlich die Nacht nicht überlebt, weil sie innere Blutungen hatte. Und dort war mein Vater, mein Bruder, der Sohn von meinem Bruder. Und sind dort in einem Krankenzimmer. Meine Mutter war schon in einem Koma-Zustand, weil die Schmerzen waren zu gross. Und da hat, wie mein Vater auch, sich einfach verabschiedet hat. Und das ist sehr, sehr berührend. Und nachher sind eins nach dem anderen zuerst der Sohn von meinem Bruder eingeschlafen, dann mein Bruder, mein Vater und dann bin ich noch da, habe meine Mutter die Hand gehabt und der Puls ist immer langsamer geworden. Und einen kurzen Moment bin ich eingeknickt und als ich dann wieder aufgewacht bin, ist sie dann gegangen und gesehen. Und, das ist ein Moment, wo ich heute noch, wenn ich auf der Bühne bin und so ein ganz starkes emotionales Gefühl muss haben, muss ich nur das beleben und dann spüre ich das in mir. Also bin meiner Mutter wirklich sehr dankbar, dass sie das erleben
konnte. Schön, danke, dass ihr mit uns teilt, Jill Judy. Merci vielmals. Habt ihr auch so einen Moment, Anita Fetz?
Was für Moment?
Mit Eltern verlieren oder so einen tiefen Moment,
ja.
wo ihr euch erinnert daran?
Also, wo mein Vater gestorben ist, das habe ich auch relativ, also ich bin nicht live dabei gewesen, aber so die Krankheit vorher, das ist schon sehr emotional gewesen. Vor allem auch, also er hat Krebs gehabt und hat das lange nicht gemerkt. Ist halt einer von diesen Männern von dieser Generation, die immer gefunden, ja, zum Arzt geht man nicht. Da hat ein bisschen weh da, ein bisschen weh dort, da geht man auch nicht gerade zum Arzt. Und dann haben wir ihn dann doch einmal dazu gebracht und dann ist es bereits schon metastasiert und hat man nichts mehr können machen. Und was mich extrem beeindruckt hat an ihm ist, er hat das angenommen und dann hat er gesagt, er hat immer wenn er etwas wollte von seinen Kindern, ist er mal zuerst zu mir gekommen, wahrscheinlich weil ich die Älteste bin, und hat gesagt, los, ich will überhaupt nichts Lebensverlängerndes. Sagt du das den Ärzten? Ich gesagt, wieso sagst du es nicht selber? Gesagt, weil du unterdessen besser reden kannst als ich.
Und dann hat es dir
übernommen. Ja, dann hat er mir auch noch den Auftrag, wenn er seine Beerdigung will. Aber genau so, wie er es hat wollen, dass ich eine Rede halte mit dem und dem und dem Inhalt, hat Musik bestimmt und er ist innerhalb von 2 Monaten gestorben. Und ich dachte, ja, das ist eigentlich eine tolle Art, wie man gehen kann. Aber es war auch bitter, jemanden gesehen, so zu fallen. Ja, mein Vater, ein Geschäftsmann, oder? Und immer ein bisschen rebellisch und so. Und ja, wie halt ein Mensch so klein und dünn wird, bis er geht.
Jetzt haben wir von eurer Ursprungsfamilie geredet. Judy, ihr habt selber auch Familie, 3 erwachsene Söhne. Und die machen ja lustige Sachen. Der eine ist Schauspieler, der andere ist FIFA-Schiedsrichter und der dritte ist noch Techniker ihrer Firma. Was ist das, was ihr als Vater ihnen mit auf den Weg gebt?
Also, ich denke immer, dass was man sagt, das kommt bedingt rein. Und man gibt einfach das mit, was man ist. Ja. Und voilà, Es geht mehr darum, dass ich muss irgendwie für mich etwas Stimmiges finden in meinem Leben oder das, was ich mache, dass ich es einfach mache und dazu stand. Und das wird sich übertragen. Ob man denn das gut findet oder nicht, das ist dann nicht mein Problem. Aber von dort her habe ich einfach mein Sein ihnen mitgegeben. Ja. Und das ist nicht immer durch Anwesenheit gewesen, sondern auch durch Abwesenheit. Aber ja, denn als Schauspieler ist man, es ist schwierig, ja. Es ist schwierig, das Familienleben können zu führen, vor allem, wenn man sich dann entscheidet, irgendwie hat es Paris geschafft und so weiter. Also bin mehr oder weniger weg vom Familienkern. Und ja.
Und das hat euch nicht gefällt? Irgendwie immer ein bisschen bei dieser Familie zu sein? Oder?
Ja, es ist eine Entscheidung. Es ist Familie. Ich glaube, als ich weiß nicht, ob das auch fischeigen ist, aber auf jeden Fall kenne ich das, dass ich kann sehr viel auch durch mit Menschen zusammen sein, ohne dass ich physisch anwesend bin. Also sie sind in mir inne und ich trage sie mit mir. Das ist für die anderen nicht immer verständlich, aber für mich, ja, sie sind präsent, obwohl ich physisch nicht dort bin.
Sie ging mal ein Thema für euch, Anita Fetz.
Nein, ich habe schon als Teenager gewusst, dass ich hier keine Muttergen habe. Irgendwie. Und habe eigentlich immer gefunden, ich setze mich lieber dafür ein, volle Pulle, dass es denen mit ein bisschen
anderen
besser
Kindern
geht.
Gut geht.
Und habe das auch nie.
Ihr seid ja schon ewig zusammen mit eurem Mann, Fritz Jenny. Ich glaube, Mitte 20 habt ihr euch schon lernen können. Was ist da die Liebesgeschichte dahinter? Ist die extrem romantisch? Oder?
Ja, also, wir wollen jetzt nicht in Detail gehen.
Nein, nein.
Sie hat an einer Bar angefangen, an einem Strassenfest. Das war mir sehr wichtig. Ja, wie man halt damals hat man halt die Feste draussen gemacht. Das war gerade so der Beginn. Ich habe ihn schon an der Uni gesehen, dort ist er aber überhaupt noch nicht ins Auge gestochen, aber an dieser Bar. Er sieht unverschämt gut aus, hat eine freche Schnur. Das brauche ich einfach jemanden auf Augenhöhe. Oder? Also sowohl im Bett wie im Kopf muss einfach eine gewisse Augenhöhe und eine gewisse Dynamik da sein. Und das hat passt. Und dann habe ich, dann habe ich immer gedacht...
Das wäre einer.
Ja, das ist dann noch 2-3 Jahre gegangen. Wir hatten gewisse Parallelitäten gehabt.
Wie es so ist, meine
ich. Ja, ich muss auch hier immer sagen, auch hier habe ich das Gefühl, wir haben einfach, unser Jahrgang hat einfach total Schwein gehabt. Wenn wir geboren sind, auch in Bezug auf Sexualität, es hat AIDS noch nicht gegeben, es hat aber Pillen schon gegeben. Ich meine, was willst du noch mehr?
Genau.
Du hast eine Freiheit gehabt, wie das... Vorher.
Aber das war eigentlich ein Glücksfall. Der Fritz Jenny ist eigentlich...
Für mich ist das ein Glücksfall in meinem Leben.
Was kann er besser als dir?
Er ist viel strukturierter, typischerweise Jurist. Hat
Kochen kann er scheinbar.
Ja, das kann er blendend. Er hat aber schon in jeder WG hat er am besten gekocht. Das macht er einfach gern. Ich zum Beispiel gar nicht. Mir überfordert es, wenn es 2 Pfannen hat.
Ich muss schnell zum Schild Judy rüber kochen. Ist das etwas?
Ja, also ich is schon gern, wenn und so. Aber ich muss sagen, das ist jetzt nicht mein Lebensinhalt, zu kochen. Aber wenn es muss sein, dann geht das irgendwie, ja. Aber die Nahrungszufuhr ist wirklich, um den Körper zu stärken, damit man den Tag überstehen kann und so weiter. Also Energiezufuhr. Und jetzt, es ist nicht etwas, wo ein Lebensinhalt ist.
Ich habe ganz am Anfang gesagt, das nimmt mich noch Wunder, Schildschudi, ihr habt Wohnsitz eigentlich im Neuenburger Jura.
Yeah.
Das tönt total ländlich.
Yeah.
Ist es denn so? Ist es so ein Bauernhaus irgendwo im Krautossen?
Es ist wirklich schön weit weg vom Zentrum der Schweiz und trotzdem ist es im Zentrum von meinem Leben. Und gleichzeitig, es ist eine Oase, ja. Es ist auf 1000 Meter, es ist oberhalb von der Nebelgrenze und es ist sehr still. Und
was macht ihr denn dort die ganze Zeit? zum Fenster raus schauen?
Nein, es ist, die ganze Zeit bin ich nicht dort. Sondern, aber es ist, dort habe ich meine Papiere, ja, und ich zahle Steuern in Neuenburg. Und, das mache ich gerne, obwohl es wirklich der teuerste Kanton ist oder der zweiteuerste, ich weiß es nicht. Aber es, das macht nichts. Ja.
So ein Refugium-Oase, irgendwo so ein bisschen im Krautob, Anita Fetz.
Das wäre, glaube ich, nicht so öfters, nein, das oder? Ist nicht mein Ding. Wobei, also, ich sage dem Nestli persönlich, das Nestli war für mich immer ganz wahnsinnig wichtig. Also meine engsten Freunde, das sind immer noch die gleichen wie vor 30 Jahren. Denen ist es völlig wurscht, ob ich jetzt Ständerätin bin oder nicht. Oder einfach, und das sage ich, das ist mein Nestli. Mhm. Das ist aber mehr an Menschen, natürlich ganz nach an Fritz und an unsere gemeinsamen, oder wir haben auch getrennte Freunde, das ist einfach mit Menschen verbunden.
Und dort hat es ja nachher Leute, die jassen, oder? Weil ihr jasset ja wahnsinnig gerne und scheint so noch gut. Also beim letzten Parlamentarier-Jassen habe ich noch gesehen, seid ihr dritt geworden.
Yeah.
Ja. Ja, genau. Also, ich meine... Müsste ich schon fast am Schluss von der Sendung schreien, Judy, könnt ihr jassen?
Ja.
Ja. Ja, gut.
Ich habe zweimal irgendwie am Samstag und Donnerstag jassen, habe ich mal mitgejassen.
Ah, und seid ihr gut gewesen?
Das weiß ich nicht mehr.
Ja, gut, also jetzt wäre es ja so eine Sonde zum Jassen, oder? Dann würde ich doch sagen, machen wir das. Wir zwei, Anita Fetz und ich, trinken ein bisschen Weissen dazu. Ihr trinkt, glaube ich, keinen Alkohol, Schildschuldi, seit lang.
Ich trinke Wasser, ja.
Aber wir haben
einen klareren Kopf.
Ja. Genau.
Trinkt nur Weissen.
Und heute oben seid ihr hier wieder im Einsatz im Theater als HD Läppli. Anita Fetz, Schild Judy, ich wünsche euch alles, alles Gute bei allem, was ihr jetzt auch macht. Und danke für die persönliche Stunde mit euch. Und euch hier im Taburettli. Und darüber raus wünsche ich einen schönen Adventssonntag. Viele schauen miteinander. Macht's gut. Adios, genau.
Das war unsere Talksendung persönlich mit Sonja Hasler, direkt aus dem Theater Taburettli zu Basel. Und zwei Ur-Basler-Baslerinnen waren auch Gäste, Anita Fetz, Unternehmerin und bis vor kurzem Ständerätin, und Schild Judy, Schauspieler. Im Moment spielt er gerade der legendäre HD Läppli auf der Bühne vom Fotoi-Theater zu Basel. Technik Roland Fatzer und Martin Janser. Gespannt können wir auch wieder sein auf Gäste heute in einer Woche. Der Dani Forler hat Katharina Hobby eingeladen. Sie ist Pfarrerin. Und der Claude Longchamp, er ist Politikwissenschaftler und ehemaliger Leiter vom Forschungsinstitut GFS zu Bern. Und wenn Sie die Runde dann nicht nur hören möchten, hier auf SRF 1 am Morgen um 10 Uhr, sondern auch noch sehen am nächsten Sonntagmorgen, dann sind Sie ganz herzlich eingeladen in Kursaal auf Bern.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.